Globales Lernen on Air.
Globales Lernen on Air.
Globales Lernen on Air.
Globales Lernen on Air. Ist offen für Menschen aus der einen Welt.
Greift Themen nachhaltigen Entwicklung auf.
Inspiriert zu gemeinsamen Erleben, Lernen und Handeln.
Macht vielfältige Stimmen hörbar.
Wir fragen nach, fühlen uns ein und summen mit. Hallo und herzlich willkommen bei Globales Lernen on Air. Ihr hört uns im freien Radio Wüste Welle für die Region Tübingen, Reutlingen und Umgebung auf den Frequenzen UKW 96,6, Kabel 97,45 und weltweit via Livestream auf der Webseite www.wueste-welle.de. Schönen guten Morgen hier aus dem Studio im Sudhaus Tübingen. Ich bin Verena und neben mir sitzt die Johanna. Guten Morgen, Johanna.
Guten Morgen, Verena. Wir starten heute mal ein bisschen anders und zwar machen wir eine kleine Reise in ein Baumhaus.
Habt ihr ein Lieblingsbuch, was ihr ganz besonders gerne lest?
Ich schon.
Was ist das für eins?
Hatto, der will Knoppel und Hoppel essen.
Oh ja.
Weil die springt zur Seite von der offenen Tür. Der springt mitten rein ins Haus. Die schließen schnell die Tür zu und gehen die Außentreppe dann hoch. Ja.
Und was sind das, Tiere oder was ist das?
Ja,
Tiere.
Das sind eine Katze, ein Hund und ein Hase.
Und, ja. Und warum gefällt euch das Buch so gut?
Und dann haben die einen Fachhund und dann ärgern die und geben den Wurst zum Essen. Die sind aber schnell.
Ja, ihr habt es jetzt gerade schon gehört. Ich habe mich in diesem Baumhaus ein bisschen umgehört, was denn gerade die aktuellen Lieblingsbücher der Kids sind. Und Hasso ist gerade der aktuelle Renner. Also das ist ein Wachhund, der jagt Hasen. Die Hasen tricksten ihn dann aber mit Würstchen aus. Und das war sehr beliebt in diesem Baumhaus, die Geschichte. Die Kids haben aber auch noch über ganz viele andere Geschichten ganz euphorisch berichtet.
Ja, schön, dass die Kinder so begeistert waren. Denn in unserer heutigen Sendung soll es ja genau darum gehen, um Bücher, die Kinder begeistern. Dabei nehmen wir besonders den Umgang mit Vielfalt in den Blick. Wir möchten Lust drauf machen, Kindern schöne Kinderbücher zu zeigen und vorzulesen, die sensibel und differenziert auf ganz unterschiedliche Lebenswelten und Personen eingehen. Deshalb haben wir im Vorfeld auf der Sendung auch unterschiedliche Personen nach ihrer Einschätzung zum Thema, aber eben auch nach ihren Leseerfahrungen und Büchertipps gefragt. Ja, an welche Bücher aus deiner Kindheit erinnerst du dich denn zurück, Johanna?
Also ich bin viel mit Astrid Lindgren aufgewachsen, Michael aus Lönneberger zum Beispiel, Lotte aus der Krachmacherstraße und natürlich auch der Klassiker Pippi Langstrumpf, über den wir später auch nochmal ausführlich sprechen. Und ich habe vor kurzem auch wieder 80 Tage um die Welt als Hörbuch angehört und war da auch ganz erschrocken, was da irgendwie für problematische Wörter und Situationen beschrieben wurden. Das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Und jetzt, wenn ich gerade an unser Thema und so Diversität denke, kann ich mich tatsächlich nur an ein Buch erinnern, wo ein schwarzes Mädchen die Hauptrolle gespielt hat. Das hieß Handa's Surprise. Das hat meine Tante mal aus England mitgebracht. Und da habe ich jetzt auch bei der Recherche so ein bisschen mal geschaut, wo das denn überhaupt spielt und bin dann auch drauf gestoßen, dass es gar nicht klar wird, in welchem afrikanischen Land das spielt. Und das wurde auch von einer weißen Britin geschrieben. Also ist vielleicht dann auch doch nicht wieder die ganz authentische Erzählung, aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Und wie ist es denn bei dir, Verena? Was sind deine Erfahrungen aus deiner Kindheit oder als Vorleserin für deine eigenen Kinder?
Ja, ich habe als Kind auch gern gelesen und Hörbücher gehört und mir war relativ früh bewusst, dass das auch ein Privileg ist, weil ich habe meine Grundschulzeit ja in Äthiopien verbracht und da war zu der damaligen Zeit Papier und Bücher waren so ein rares, wertvolles Gut und ich muss aber auch sagen, dass viele meiner Kindheitsheldinnen und Lieblingsgeschichten nicht ganz frei von kolonialen Kontinuitäten waren. Da gab es so Gender-Klischees und eindimensionale Darstellungen. Und trotzdem habe ich es gerne gelesen und mich in die Geschichten reinbegeben und habe dann relativ früh aber auch Bücher von AutorInnen aus dem globalen Süden gelesen, vor allen Dingen Lateinamerika. Und aber auch die waren nicht automatisch dadurch frei jetzt von Sexismen, Rassismen und so weiter. Und gleichzeitig dachte ich, dadurch Einblicke so in andere Lebenswelten zu gewinnen. Und ja, seit wir jetzt selber Kinder haben, lesen wir täglich vor. Es gibt, finde ich, ganz tolle, neu gestaltete Kinderbücher, aber wir lesen auch manche Kinder aus unserer Kindheit. Manche Bücher lesen wir aber auch bewusst nicht. Und manchmal sind wir sehr kreativ, ändern im Zweifel auch einfach mal die Gender-Identität der Person, der ProtagonistInnen, je nachdem, was auch die Kinder sich so wünschen, oder lassen mal Sachen weg. Oder zum Beispiel, wenn es um Berufsbezeichnungen geht in Sachbüchern, dann benutze ich einfach immer die gegenderte Form, ganz egal, ob das Buch das macht. Ja, manchmal erkläre ich den Kindern auch einfach, warum ich was nicht so gern lese. Das finden die dann oft auch ganz einleuchtend. Und gleichzeitig finde ich, bin ich auch manchmal auf der Suche, wie man gut damit umgeht.
Sehr gut. Wir gehen auf diese ganzen Punkte gleich nochmal genauer ein, starten jetzt aber erstmal mit einem Lied. Und weil heute Kinder im Mittelpunkt stehen, dachten wir, warum da bei der Musik eine Ausnahme machen. Auch hier wollen wir Kinderstimmen hörbar machen. Deshalb hören wir das Lied Ich, Du, Wir. Das haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hip-Hop-Rap-Musik-Workshops im Kinderhaus Langenfeld aufgenommen.
Die Stiftung Lesen nennt auf ihrer Homepage 10 Gründe, warum es wichtig ist, Kindern vorzulesen. Vorlesen erweitert demnach nicht nur den Wortschatz, sondern es steigert auch das Mitgefühl und den Gerechtigkeitssinn von Kindern. Davon bin ich eigentlich auch sehr überzeugt. Gleichzeitig können Bücher ja auch Stereotype und Vorurteile erst hervorrufen oder verstärken, wenn sie zum Beispiel eurozentristisch geschrieben sind oder sogar abwertend geschrieben sind bezüglich bestimmter Personen oder Gruppen. Wir haben mit Johanna Neufer vom Medienservice des Entwicklungspädagogischen Informationszentrums in Reutlingen gesprochen. Im Rahmen eines Kita-Projekts hat sie sich mit Kriterien für die Auswahl von Kinderbüchern beschäftigt.
Hilfreiche Kriterien für die Auswahl von Kinderbüchern finde ich zum Beispiel die Checkliste vom Institut für den Situationsansatz. Das Institut arbeitet explizit nach dem sogenannten Anti-Bias-Approach oder auf Deutsch nach dem Ansatz vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung. Dieser Ansatz versucht einen Umgang damit zu finden, dass alle Menschen Vorurteile entwickeln und das in sehr jungem Alter. Also dass Kinder im Alter von 2 Jahren bereits gesellschaftliche Vorstellungen über Unterschiede und damit verbundene Wertungen anfangen wahrzunehmen und mit 4 bereits sogenannte Vorvorurteile entwickelt haben. Und in ihrer Checkliste formulieren sie 4 Ziele. Das erste wäre, dass alle Kinder in ihrer Identität gestärkt werden sollen. Also Kinder mit unterschiedlichsten Vorerfahrungen sollen sich identifizieren können und die Möglichkeit dazu haben, in einzelnen Büchern mindestens. Das zweite Ziel ist, dass allen Kindern Erfahrung mit Vielfalt ermöglicht werden soll. Also alle Kinder sollen angeregt werden, ihren Horizont zu erweitern, etwas über die Vielfalt von Lebensgewohnheiten zu erfahren. Das dritte Ziel wäre, kritisches Denken über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu unterstützen und über Vorurteile und Diskriminierung nachzudenken. Und das vierte Ziel wäre letztlich dann das Aktivwerden gegen Unrecht und Diskriminierung. Also die Bücher sollen Beispiele enthalten, die Mut machen, sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen. Nochmal ergänzen könnte man diese Ziele mit genau einer Liste, zum Beispiel vom Entwicklungspädagogischen Informationszentrum in Berlin. Und die erweitern das zum Beispiel nochmal darum, dass die Bücher eben keine Stereotypen oder diskriminierenden Abbildungen oder Inhalte enthalten sollten. Ein absolutes No-Go wären eben diskriminierende Begrifflichkeiten. Sie fragen danach, ob Menschen aus Ländern des globalen Südens als selbstbestimmt handelnde Personen dargestellt werden, die eben vielfältig denken, fühlen und eben auch ins Handeln kommen. Und die Darstellung zum Beispiel von Lebenswelten sollte eben nicht klischeehaft sein. Es sollte nicht nur eine Geschichte, die eine Lebenswelt immer wieder dargestellt werden, sondern sie sollten differenziert dargestellt werden.
Ich finde, es wird deutlich, dass es nicht reicht, in Kinderbüchern Vielfalt zu thematisieren, sondern es kommt ganz stark auf das Wie an. Bevor wir in der Sendung jetzt näher auf die genannten Punkte von Johanna eingehen, stellt sich mir umgekehrt noch die Frage, wie das EPITS-Team eigentlich mit Büchern umgeht, die nicht oder nicht mehr diesen Kriterien entsprechen. Werden diese ausgemustert, habe ich Johanna gefragt.
Im Medienservice haben wir definitiv Bücher aussortiert. Letzten Sommer haben wir das in einer größeren Aktion gemacht und teilweise muss ich sagen, es ist zum einen erschreckend, welche Bücher sozusagen mal als sehr selbstverständlich galten. Und zum anderen ist es aber auch gar nicht so einfach, da den eigenen Blick zu schulen und einzuschätzen, wann sind diese Bücher kritikwürdig, wann sind sie so schwer kritikwürdig, dass sie gar nicht mehr tragbar sind und wir einfach auch nicht möchten, dass sie entliehen werden und vielleicht von Multiplikatoren genutzt werden, weitergegeben werden, die eben da keinen kritischen Blick drauf haben und die entweder entsprechend rahmen oder damit eben auch gar nicht umgehen können. Hier wäre es jetzt ein kleiner Weltatlas mit diesen schönen irgendwie genauso Klappseiten und Folienseiten. Da erinnere ich mich auch dran, aus meiner Kindheit irgendwie viele solcher Sachbücher gehabt zu haben. Und hier geht es eben im kleinen Weltatlas um die Darstellung von verschiedenen Kontinenten. Und die Kontinente werden letztlich eben sehr stereotyp dargestellt. Und insbesondere der afrikanische Kontinent wird eigentlich nur durch seine Bauwerke dargestellt und das sind eben klassische stereotype Darstellungen von einfachen Hütten. Es werden sozusagen historische Kulturgüter dargestellt und da ist wirklich überhaupt gar keine Vielfalt der Lebensrealitäten gegeben, sondern Afrika wird beschränkt auf ein einziges, sehr ähnliches, einfaches Leben.
Ja, jetzt wissen wir also, wie man es am besten nicht macht. Aber Johanna hat uns auch ein Buch empfohlen, das ihr zum derzeitigen Stand sehr gut gefällt. In dem Buch geht es um eine indigene Familie in Kanada.
Ein Buch, was ich sehr toll finde, ist das Buch »Als wir alleine waren« von David A. Robertson und Julie Flatt. Und dieses Buch erzählt die Geschichte von letztlich der Bedeutsamkeit von Familie und Sprache und Geschichten von Unterdrückung, aber sich dagegen auch zur Wehr zu setzen. So fragt ein Enkelkind seine Großmutter, die Cree ist, also Indigene Nordamerikas in Kanada, immer wieder, warum die Großmutter bestimmte Dinge tut, wie bunte Farben zu tragen, das Haar lang zu tragen, Cree zu sprechen. Und die Großmutter berichtet dann von ihren unterdrückerischen Erfahrungen im Residential School System und wie sie sich dort aber auch immer wieder zur Wehr gesetzt hat oder Möglichkeiten gefunden hat, das, was ihr wichtig ist und was ihre Identität ausmacht, zu leben.
Bevor wir noch mal genauer auf den Gebrauch diskriminierender Sprache im Kinderbuch eingehen, hören wir jetzt das kolumbianische Lied Convocanda a la Unidad vom indigenen Kinder- und Jugendorchester Orchester de Instrumento Andinos Resguardo Indigena de Huellas Caloto Cauca. Das war jetzt bestimmt nicht so gut ausgesprochen. Das entschuldigt bitte. Das Orchester komponiert Lieder für Kinder, die den Konflikt in der Region nicht überlebt haben.
Ganz aktuell gibt es ja eine Debatte rund um das Buch Tauben im Gras von Wolfgang Köppen, das rassistische Begriffe enthält, aber trotzdem in Baden-Württemberg als Pflichtlektüre an beruflichen Gymnasien eingeführt wurde. Und eine der prominentesten Debatten bei diesem Thema ist die Diskussion über die Verwendung des N-Worts für schwarzgelesene Menschen in zum Beispiel auch Astrid Lindgrens Werk Pippi Langstrumpf. Nochmal als kurze Erinnerung, das N-Wort stammt aus der Kolonialzeit und drückt eine vermeintliche weiße Überlegenheit aus und wurde benutzt, um die Rassifizierung und Abwertung von schwarzen Menschen zu legitimieren. In Pippi Langstrumpf heißt der N-König seit 2009 im Oettinger Verlag deshalb nun Südseekönig. Aber reicht das aus? Darüber haben wir mit Lilly Tonger-Erk, Literaturwissenschaftlerin an der Uni Tübingen, gesprochen.
An Pippi Langstrumpf lässt sich ganz gut zeigen, dass alleine die Entfernung des N-Wortes die kolonialen Spuren oder die kolonialen Bilder, die mit diesem Begriff verbunden sind, nicht getilgt werden. Denn in Pippi Langstrumpf wird das N-Wort vor allem eingesetzt, um zu begründen, warum Pippis Vater, ein Kapitän auf hoher See, der eines Tages vom Sturm ins Meer gespült worden ist, nicht ertrunken ist. Und dann heißt es in dem Roman, Zitat, es lag ja auf der Hand zu glauben, dass er auf einer Insel an Land gespült worden und Südseekönig über eine Menge Eingeborene geworden war. Und genau das glaubte Pippi. So steht es in dem Roman. Und diese Vorstellung von Pippi Langstrumpf ist aber eigentlich nur nachvollziehbar vor der rassistischen Ideologie, dass schwarze Menschen vermeintlich freiwillig weiße Menschen als ihre natürlichen Herrscher anerkennen. Und das wiederum ist eine Vorstellung, die die tatsächlichen Gewaltverhältnisse der Kolonialgeschichte verbrämt.
Es ist also nicht nur wichtig, diskriminierende Wörter aus den Büchern zu entfernen, um eine Retraumatisierung für von Rassismus betroffene Menschen, also vor allem in dem Fall auch Kindern, zu vermeiden. Man muss zusätzlich auch den Kontext beachten. Jetzt fällt es natürlich auch vielen Menschen schwer, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auch mit Pippi Langstrumpf aufgewachsen, sich komplett von diesen Werken zu trennen. Und auch das kann Lilli Tonge-Erg nachvollziehen.
Ob man Pippi Langstrumpf trotzdem heute noch vorlesen möchte, das muss jeder und jede für sich entscheiden. Ich kann nachvollziehen, dass solche Kinderbuchklassiker wie Pippi Langstrumpf oder auch Jim Knopf einem sehr am Herzen liegen, wenn man sie selbst in der Kindheit vorgelesen bekommen hat und damals diese rassifizierenden oder gar rassistischen Konnotationen oder kolonialen Bilder ja überhaupt nicht mitbekommen hat. Und ich denke, man kann da auch noch mal unterscheiden, beispielsweise zwischen dem ersten Band von Pippi Langstrumpf und dann Pippi Langstrumpf geht an Bord und Pippi Langstrumpf in Takatuka-Land, wo diese kolonialen Bezüge sehr viel stärker hervortreten. Und dennoch versuchen ja auch diese Bücher gerade dafür zu werben, dass Kinder gleich welcher Herkunft miteinander spielen und dass letztlich nicht die Hautfarbe das ausschlaggebende Kriterium ist, sondern dass es Kinder sind, die dann miteinander die Palmen hochklettern. Also es bleibt diese Ambivalenz, dass Romane wie Pippi Langstrumpf und Jim Knopf einerseits für eine interkulturelle Verständigung eintreten und auf der anderen Seite einfach auf koloniale Bilder zurückgreifen und die weitertragen.
Ja. Man merkt, es ist eine schwierige Gratwanderung, weil auch wenn Wörter gestrichen werden, wird trotzdem eine Hierarchiebotschaft gesendet. Es ist aber auf jeden Fall wichtig, solche diskriminierenden Wörter zu vermeiden. Wir haben es gerade schon in dem Textbeispiel gehört. Es kann sehr triggernd sein und sehr retraumatisierend sein. Und wenn solche Wörter weiter im Sprachgebrauch sind und auch von Kindern bestehen bleiben, ist es sehr gefährlich. Und ja, auch Lilli Tonge-Erk hat mir nochmal gesagt, dass Kinder ein Recht haben, mit diskriminierungsfreier Sprache aufzuwachsen.
Wir hören jetzt das Lied Courage to Change von Sia in einer gecoverten Version vom ukrainischen Color Music Children's Choir.